Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf eine ungewöhnliche Frau, auf Maike Gräfing-Schulte. Sie ist Babylauttrainerin. Und zwar für Fachleute und Eltern. Sie weiß, was Babys sagen, bevor sie sprechen können. Und das finde ich mega. Ich freue mich erstmal überhaupt, dass wir beide Zeit gefunden haben und uns heute treffen, liebe Maike.
Ja, danke schön, liebe Nicole. Ich freue mich auch total, denn dieses Wissen ist leider viel, viel zu unbekannt. Und wir wissen alle aus der Zeit unserer eigenen Kinder, du hast ja selber welche, dass es einfach von Anfang an eine tolle Bindung gibt, aber wir sie erstmal lernen müssen zu verstehen. Und das ist oft das Problem, dass wir erstmal rausfinden müssen, über einen langen Weg per Trial and Error zu gucken, was braucht mein Kind, was hat das für ein Bedürfnis. Das heißt, ein Kind weint ja erstmal grundsätzlich, weil es ein Bedürfnis hat. Und diese Bedürfnisse lernen wir als Mütter oder auch als Eltern und auch als Fachleute zu erkennen. Aber das dauert meistens seine Zeit und ist ein steiniger Weg. Und ich erzähle dir gerne mal die Geschichte, wie ich überhaupt zu den Danzenlauten gekommen bin.
Voll gerne. Lass mich, bevor du anfängst, bevor du loslegst, du hast gerade bei mir eine Erinnerung getriggert. Als ich meine erste Tochter bekommen habe und die war, weiß ich nicht, 2-3 Monate alt. Und ich hatte mich für diesen Tag verabredet mit einer Freundin und es hat nichts geklappt an dem Tag. Ich konnte meiner Tochter nichts recht machen. Stillen war nicht gut, tragen war nicht gut, halten war nicht gut, war gar nichts gut. Und dann habe ich meine Freundin angerufen und gesagt, tut mir leid, wir müssen absagen. Ich habe mich so gefreut, erst mal wieder einmal raus mit dem Baby irgendwo anders hin. Aber es geht nicht. Und dann meinte sie, sie hatte schon einen älteren Sohn zu der Zeit, meinte sie, easy, relax, das passiert jedem. Und du musst nämlich erstmal die Aliensprache deiner Tochter verstehen. Irgendwas sagt sie dir heute, was du noch nicht geschnallt hast. So, und genauso ist es wahrscheinlich. Ich wusste es einfach nicht, ne? Also ich weiß nicht, was mit ihr war. Hinterher war dann wieder alles gut. Aber genau, das ist ja, glaube ich, so zentral für alle Eltern wichtig. Was möchte mein Kind?
Ganz genau. Und das gilt es herauszufinden. Und du sagst gerade, da war sie schon 3 Monate alt.
Zu spät.
Das ist schon eine unglaublich lange Zeit. Gerade beim ersten Kind ist das ja unglaublich lang. Und es wäre doch toll, wenn wir von Anfang an wissen, das Kind ist da und wir verstehen, was es möchte.
Ja.
Das heißt, wir können sofort in Kommunikation gehen, die Bedürfnisse befriedigen und haben somit für das Kind und für uns selber weniger Stress. Und so war es bei mir leider eben auch nicht, dass ich mein Kind von Anfang an verstanden habe. Ich habe einen gesunden, tollen Sohn, am 18.08.18 geboren, tolles Datum. Und er hat leider in den ersten Wochen und Monaten seines Lebens abends eine halbe bis zu 3 Stunden geschrien. Er ist ein kerngesundes Kind, ich hatte genug Milch, ich habe gestillt und es war alles wunderbar. Und jeden Abend das Gleiche.
Puh.
Und das war wirklich hart und ich habe tatsächlich selber, also ich habe als Kommunikationstrainerin vor der Geburt oder in der Zeit gearbeitet und hatte mich in der Schwangerschaft schon damit auseinandergesetzt, wie kann Kommunikation mit Kindern, mit Säuglingen stattfinden. Und war da damals nur auf die Zwergensprache, also das sind die Babygebärden, gestoßen. Und das beginnt erst, wenn das Kind natürlich anfängt, Winke-Winke zu machen, also ab dem 5., 6. Monat. Und deshalb hatte ich also auch dieses tolle Instrument noch nicht und konnte mein Kind nicht so gut verstehen und wusste nicht, was ihm fehlte. Und ich habe dann über ein Forum tatsächlich irgendwann von diesen tanzenden Babylauten gehört und habe dann gesagt, Mensch, das ist ja mega. Also es gibt den Führerschein quasi, sein Kind sprachlich zu verstehen und zu wissen, was es für Bedürfnisse hat. Und habe gesagt, das Wissen ist so interessant, da musst du dich direkt reinfuchsen und habe mich ausbilden lassen als Trainerin. Leider bin ich ungefähr erst eine der 50. im deutschsprachigen Raum gewesen, denn dieses Wissen wird erst seit 2017 in Deutschland vermittelt.
Krass. Aber erklär mal, also wie hat man überhaupt herausgefunden, also ich würde jetzt sagen, als Mutter, als Eltern ist das eher so ein Bauchgefühl, ne? Oder manchmal, wenn ich jetzt manchmal im Supermarkt unterwegs bin und ich höre Babys, die so ein bisschen knöterig werden, wo ich denke, das ist, glaube ich, ganz klar Hunger. Also so hört sich mein Baby angehört, wenn es gleich essen will, wenn es ganz klein noch die ersten Tage oder so. Das ist ja Bauchgefühl-Information, aber das ist wissenschaftlich belegt. Also Babys machen ähnliche Laute und sie sprechen dieselbe Sprache.
Genau, und das weltweit. Ich zeig dir einfach mal, oder einfach allen, die gerade zuhören, akustisch, ich habe meinen Sohn mal mitgebracht. Und zwar habe ich das, erst nachdem ich dann das Wissen hatte, habe ich alle Videos, alles, was ich gefunden habe, mir angehört. Und ich spiele es mal einmal ab und zeig dir oder frage dich mal, ob du hier irgendwas hörst und erkennen könntest, was dieses Kind für ein Bedürfnis hat.
mein erster Impuls wäre auch tatsächlich Hunger. Ich möchte Milch. Und der zweite wäre, es ist mir alles zu viel. Ich möchte Ruhe. Aber keine Ahnung.
Genau. Also es ist einfach ein Verdacht. Du liegst auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Mhm. Tatsächlich wusste ich es damals nicht und ich habe keine Lösung gefunden, mein Kind da zu beruhigen und ihm das zu erfüllen. Und dann habe ich die Danzenlaute kennengelernt. Und genau wie du sagst, es ist eine universelle Sprache, denn jedes Kind auf der Welt macht die. Und bevor diese Laute, die gibt es ja schon immer. Das ist ja, sie heißen Danzen-Babylaute, aber im Grunde gibt es die ja seit Beginn der Menschheit. Und in der Forschung aber und in der Wissenschaft war früher das Weinen unspezifisch. Also das heißt, es war die Kommunikationsform, aber es war unspezifisch und galt als primitive Kommunikationsform. Und durch die Entdeckung, und das war Priscilla Dunstan, das ist eine Australierin, die 1998 einen Sohn bekommen hat, und der hat immer wieder Laute gemacht und sie hat das große Glück, die hat ein absolutes Gehör. Die ist Opernsängerin und hat als Kind schon ein Stück von Mozart hören können und es sofort 1:1 auf der Geige nachspielen können. Das heißt, diese Frau hat das große Glück, Töne immer wieder zu erkennen. Und das hat sie bei ihrem Sohn getan und hat es dokumentiert und hat 5 Laute identifizieren können, die er immer gemacht hat, vor dem Weinen, bevor es ins Schreien überging. Und sie hat aufgeschrieben, was sie getan hat, um das Weinen zu beruhigen. Und daraus hat sie dann eine Abfolge geschaffen und erkannt. Und zufällig war ihr Vater an der Uni Wales für Kinderpsychologie Professor.
Was ein Glück.
Und der hat gesagt, Mensch, lass uns doch schauen, ob das nur bei Tom so ist oder auch bei anderen. Und daraufhin wurde über 10 Jahre insgesamt an 3 verschiedenen unabhängigen Studien geforscht. Über 1000 Babys wurden weltweit in über 30 Ländern untersucht und alle machen diese Laute.
Was eine Entdeckung, das ist ja mega.
Und das ist tatsächlich also sowohl wissenschaftlich belegt, es ist also eine komplette Änderung des Weinens und des Schreins. Die Kommunikation mit dem Kind ändert sich dadurch komplett. Mhm. Also der Schrei ist ja evolutionär für uns wichtig, es ersichert unser Überleben. Kinder sind, Säuglinge sind instinktbasiert, das heißt, sie müssen schreien. Das ist die einzige Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und zu zeigen, hey, ich habe ein Bedürfnis, ich möchte leben. So, und durch diese Erkenntnisse haben wir jetzt einen ganz anderen Umgang der Möglichkeiten, ein Kind zu erkennen. Und da habe ich ein Zitat, das ist von 1987 von Penelope Lilic. Und da empfehle ich auch allen Hörern, deinen Podcast, Folge 61 ist, glaube ich, mit der Frau Dr. Grossmann. Da geht es nämlich auch um das Weinen des Kindes und die Bedürfnisse, die dahinter stehen und auch die Bindung, die sich aus einer schnellen Bedürfnisbefriedigung ergeben kann. Mhm. Und das ist ein ganz tolles Zitat, das lese ich gerne mal vor. Das Weinen deines Babys ist also dein Wegweiser, nicht dein Feind. Es ist ein Signalsystem und eine Lernhilfe, keine Lärmbelästigung oder Foltermethode. Je mehr du das akzeptieren kannst, desto schneller wirst du die Signale verstehen lernen, wissen, was es möchte, wenn es weint und daher in der Lage sein, es ihm zu erfüllen. Und das ist genau der Punkt. Durch diese Laute, die wir jetzt kennen und identifizieren können, habe ich die Möglichkeit, genau da mein Kind abzuholen, was es gerade für ein Bedürfnis hat. Und das Tolle ist, dass die Danzenlaute, also diese Babylaute, schon entstehen, bevor das Kind ins Schreien kommt. Also dass bevor das Bedürfnis so groß ist, dass es an seinem Überleben zweifelt und schreien muss, entstehen diese Laute. Die sind reflexbasiert und dadurch kann ich sie vorher schon hören, das Bedürfnis befriedigen und bin entspannt, mein Kind ist entspannt.
Jetzt fällt mir noch was ein. Auch, also meine beiden Kinder waren Tragekinder, die wollten gerne, eins hat auch ganz gut im Kinderwagen sich wohlgefühlt, aber eigentlich wollten beide am liebsten immer in der Trage sein. Und ich weiß, dass meine große Tochter als kleines Kind oft so eine Art Husten gemacht hat, also so habe ich das zumindest mir immer so gemerkt, bevor sie Hunger hatte. Und dann war das irgendwann, ich weiß noch, wie mein Vater immer, ach guck mal, die hustet wieder. Also die will jetzt Milch. Und das war dann, also weil sie ja auch nah war, konnte ich das ja hören. Das spielt ja mit diesen, die Babys zu verstehen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen, da hängt ja ganz viel mit zusammen. Wenn ein Kind 3 Räume weiter, die Tür ist zu, höre ich das natürlich nicht. Ne? Wenn mein Kind bei mir ist, merke ich es und kann natürlich ganz anders darauf eingehen. Jetzt bin ich aber gespannt. Also können wir uns ein paar Laute anhören und kannst du sagen, was es bedeutet?
Unbedingt. Also ich werde euch einen Laut gleich zeigen. Mhm. Und erstmal gibt es ein paar grundlegende Sachen. Genau, okay. Was du sagst, ist natürlich die Nähe. Also generell gilt natürlich, also ob ich die Laute kenne oder nicht, dem Kind nah zu sein. Und da auch gilt für das Erkennen der Laute und das Anwenden dieses Wissens, dass man hinschaut, hinhört vor allem auch. Es gibt körperliche Signale, die das Ganze noch identifizieren und stärker unterstreichen. So wie wir das ja als Mütter auch machen. Wir lernen unser Kind kennen. Und bei euch war es ein Hüsteln, was ihr identifizieren konntet als Hinweis auf den Hunger, der kommt. Das heißt also, man lernt sein Kind kennen durch eine gute Bindung und durch Nähe und Aufmerksamkeit, also physische und emotionale Nähe zum Kind. Und durch die Laute habe ich halt eben die Möglichkeit, das noch zu präzisieren. Und es gibt 5 verschiedene Laute, beziehungsweise 6, ist noch ein 6. mittlerweile, der ist aber noch nicht ganz so belegt, deshalb sind es jetzt offiziell die 5. Mhm. Und toll ist es, wenn man sie hört in der Vorschreiphase, also wenn ich jetzt tierischen Hunger habe und ich anbrülle, verstehst du mich auch nicht mehr so gut, nee, und ich total wütend bin und mit dir spreche, dann würden die Hörer hier mit den Ohren wackeln, aber mich nicht mehr so gut verstehen, ja, können. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Wenn also das Bedürfnis sehr, sehr groß ist, wird es sehr laut und dann ist der Laut an sich, also das Wort sozusagen, nicht mehr so gut zu erkennen. Und das andere ist auch, da kommt es auf die Haltung an, als du gerade hier uns den Tisch vorbereitet hast mit dem Mikrofon, ist ja die Position auch entscheidend. Und wir singen zum Beispiel ja auch im Stehen mit geschwellter Brust. Und genauso ist es bei den Kindern auch, wenn man die Position verändert tatsächlich, ändert das auch manchmal, dass der Laut besser oder schlechter zu hören ist. Also da kann man auch die Position manchmal ändern, dann hört sich der Laut auch nochmal anders an. Und das Wichtigste ist, das habe ich immer in meinen Kursen auch drin, das Tolle ist, wir haben immer wieder die Möglichkeit, das auszuprobieren. Das heißt, wir können intuitiv reagieren, wir können darauf warten, dass der Laut beim nächsten Bedürfnis wiederkommt und man hat unheimlich viele Möglichkeiten, es immer wieder auszuprobieren. Ich zeige euch jetzt mal den Näh-Laut und das ist der Laut für Hunger. Und das Witzige war, als ich das erste Mal die Fachleute geschult habe, da waren Kinderkrankenschwestern bei und die haben gesagt, das gibt's doch nicht. Wir hören das, dass die Näh sagen. Und wir sagen dann immer, doch, doch. Und da habe ich erstmal gesagt, toll, dass ihr überhaupt wahrnehmt, das Kind macht wiederkehrende Laute. Und immer wenn die jetzt nach einer Sektion zum Beispiel die Kinder hatten und versorgen mussten, hatten also das Kind von der Mutter entfernt und dann war es bei ihnen auf dem Wickeltisch gerade und macht Näh. Und die sagen halt eben, doch, doch. So, mittlerweile wissen sie, wenn das Kind Näh macht, dann sage ich nicht doch, sondern dann sage ich ab zur Mama, ab an die Brust. Fördert nämlich natürlich das erfolgreiche Stillen. Wenn ein Kind physisch bereit ist zu trinken und Hunger hat, wir kennen das selber vom Einkaufen. Gehst du hungrig einkaufen?
Schlechte Idee.
Einkaufswagen voll, ja. Gehst du satt einkaufen? Eher zurückhaltend. Ja. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Natürlich, ein Stillen ist immer dann am besten und erfolgreich für Brust und Kind, ja, wenn das Kind auch wirklich Hunger hat. Und das war für mich ganz toll, wirklich das erste Mal dann zu hören. Ja, die nehmen diese Laute schon wahr, aber sie wussten nicht, dass das eine Bedeutung hat und für ein Bedürfnis steht. Und der Hungerlaut entsteht aufgrund des Saugreflexes. Also wenn das Kind Hunger bekommt, bewegt sich die Zunge im Mund. Und wenn wir den selber versuchen, mal nachzumachen, ist es, als ob die Zunge sich im Mund mit Druck unter den Gaumen bewegt. Dadurch entsteht ein nasaler N-Laut. Und wenn das wiederkehrt mit Atmung dazu, dann entsteht Näh, Näh. Nee. So, und dieser Laut ist halt eben ganz klar das Zeichen dafür, dass das Kind Hunger hat. Also es besteht ja auf einem Reflex. Und der markante Teil, jeder der 5 Laute hat einen markanten Teil, das ist in dem Fall das N. Und an der Körperbewegung kann man es auch noch sehen. Das heißt also, wenn man das Kind sieht und hört, da hat man natürlich den Vorteil, dass man da auch noch sieht, dass die Zunge sich im Mund bewegt. Das heißt, da sieht man die Zungenbewegung durch den Saugreflex, der diesen Laut auch erzeugt. Und ja, jetzt zeige ich euch einmal akustisch, wie er sich denn anhört.
Witzig, das ist ja wirklich eine... Und klar, bei so kleinen Menschlein ist der Geduldsfaden natürlich extrem kurz. Ne? Also man hat so 3-4 Mal, kriegt man es gesagt und dann geht es langsam, aber jetzt reicht es. Jetzt habe ich es schon 4-mal gesagt, jetzt schreie ich es dir aber auch so. Ne?
Genau. Genau so ist es tatsächlich. Also irgendwann wird der Hunger ja auch größer, ja, und dann kommt halt eben der Enthusiasmus dazu, dann ist das Bedürfnis größer, ja, und dann wird es halt eben das richtige Brüllen. Und dann kann ich das Nähe irgendwann nicht mehr, ja, identifizieren.
Krass.
Was die Hörer jetzt nicht sehen konnten, das waren verschiedene Babys und auch in verschiedenen, ich sag mal, Stadien des Hungers. Mhm. Und das ist halt eben auch wirklich erstaunlich. Jedes Kind, genauso wie wir, haben unterschiedliche Stimmen und Sprachen. Und genauso ist bei jedem Kind auch. Das heißt, man darf natürlich erstmal schauen, was macht mein Kind für einen Laut? Wie macht es den? Es gibt ganz, ganz wenige Babys, die machen nicht ne, sondern nu. Also das hatte ich bis jetzt noch nicht den Fall, aber tatsächlich, das gab es in den Studien auch, dass manche Babys nu eher machen und du sagtest, deine Tochter hat eher gehüstelt. Vielleicht hat die das noch in ihrer eigenen Ausdrucksform gehabt.
Ich wünschte, jetzt könnte ich das nochmal hören und ich weiß nicht, ob ich davon irgendein noch ein Video oder sowas habe, aber jetzt bin ich natürlich so, nur weil ich so neugierig, das nochmal zu überprüfen, ja, und das zu hören.
Krass. Wenn du Videos findest, guck mal, ja, wirklich durch.
Auf jeden Fall.
Und ich habe jetzt gerade hier nochmal das rausgekramt wieder von meinem Sohn, was ich dir am Anfang, ja, vorgespielt habe. Ich mache es jetzt nochmal an. Moment. So.
Der war hungrig.
Genau. Und das ist das, was mich heute immer noch sehr berührt. Mein Kind hatte Hunger. Und ja, ich war in der Zeit, als mein Kind diese Phase hatte, wo er so viel geweint hat abends, viel hier im Familienforum und habe mit Stillheben, also Laktationsberaterin, mit Hebammen, mit Fachleuten, ich war beim Kinderarzt mit ihm. Ich habe also alles versucht, um rauszufinden, was fehlt meinem Kind. Und ich war im Stillcafé, was hier angeboten wird. Kann ich übrigens jeder Mutter nur empfehlen. Wir haben tolle Möglichkeiten. In jeder Stadt gibt's die. Nehmt die wahr und geht wirklich einfach mal hin. In dem Fall konnte mir keiner helfen, weil es war physisch alles in Ordnung bei uns beiden. Und wir haben aber rausgefunden, und das war tatsächlich bei mir so, ich hatte einen sehr, sehr hohen Milchfluss und starken Milchspendereflex. Das heißt, es war so, dass mein Kind, das ist für uns Erwachsene, als ob wir aus dem Hochdruckreiniger trinken müssten.
Oh.
Gerade wenn abends, ist, hast du vielleicht schon mal gehört, das Clusterfeeding. Das heißt also abends, wenn sich die Kinder so richtig satt und ganz viel und oft gestillt werden wollen. Und das konnte mein Sohn nicht, weil er einfach erschöpft war von diesem starken Milchfluss, den ich hatte. Und ja, tatsächlich hätte ich diesen Laut gehört. Ich habe doch nicht gedacht, dass mein Kind Hunger hat, weil ich hatte doch so viel Milch.
Genau.
Und es war so viel da. Und es konnte mir niemand helfen. Und hätte ich diese Laute gekannt und hätte gehört, mein Kind sagt aber Hunger, obwohl ich ihn doch gerade gestillt habe und er sich selber abgedockt hat. Das heißt, er hat selber, konnte nicht mehr, aber eben nicht, weil er satt war, sondern weil er einfach erschöpft war und es einfach zu viel war. Und genau das ist das, wenn ich mir überlege, ich hätte alles dafür gegeben, wenn ich mir nur einen Abend hätte ersparen können,
klar,
uns beiden. Und das ist etwas, also wir haben eine sehr gute Bindung. Mich hat es nicht so negativ beeinflusst, aber das ist das Thema Bindung eben auch. Da können die Laute eine Mutter so toll unterstützen.
Auf jeden Fall. Sonst denkt man immer, ich habe doch jetzt schon alles probiert. Was ist denn noch so, ne?
Krass. Und das ist wirklich das Tolle, was die Bindung angeht. Es ist so viel stressfreier, wenn ich da die Möglichkeit habe, mein Kind zu verstehen, ohne dass es ins Schreien kommen muss, dass ich die Lösung finden kann auf dem Wege.
Was hättest du gemacht im Nachhinein?
Im Nachhinein hätte ich dieses Wissen gehabt, hätte ich gewusst, mein Kind hat Hunger. Ich hätte einfach die Brust ein bisschen ausstreichen lassen. Das heißt, dass dieser starke Milchfluss erstmal unterbrochen wird oder gemildert wird, dass mein Kind sich satt trinken kann. Also ich hätte einfach, und da hätte ich genug Beratung gefunden, hätte ich diese Information gehabt, dass er einfach Hunger hat, hätte es Möglichkeiten gegeben. Also natürlich gibt es da Techniken, ja, dass man eben die Milch erst raus, ja, in Tuch einfach, ja, laufen, ja, lässt und dann das Kind anlegt, zwischendurch Pausen macht und dergleichen. Ich hätte es lösen können. Ne? Und das ist tatsächlich das, was mich immer wieder berührt und wo ich mich so freue, wenn dieses Wissen weitergeht in die Welt, in die Fachleute, zu den Eltern kommt, am besten schon in der Schwangerschaft, dass man eben ab dann die Möglichkeit hat, das Kind zu verstehen.
Das ist ein Sprachkurs, den muss jede Mama machen.
Jede das Eltern gehört eigentlich zum Geburtsvorbereitungskurs.
Echt? Ja, auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich so. Und das ist ja ein ganz einfaches Instrument. Und das ist eben auch für alle Eltern geeignet. Es ist auch multikulturell. Also wir haben ja hier gar keine Sprachbarriere in dem Fall. Das heißt, man hat auch da die Möglichkeit, diese Laute ja, allen Menschen nahe zu bringen. Also dafür muss man nicht stundenlang lernen, sondern, also klar, mein Kurs dauert schon 2 bis 3 Stunden, wenn ich werdenden Eltern, so wie heute Abend, das Wissen vermitteln darf. Aber weil ich natürlich ganz viel drumherum erzähle, aber 5 Laute zu lernen, ihr habt jetzt gesehen, wie schnell das geht. Ne, zack, wisst ihr das hoffentlich für immer.
Auf jeden Fall. Und, ich hätte, also in meiner Erinnerung hätte ich, das wäre so, aber es ist ne. Und jetzt, wo man weiß, dass es mit der Zunge, dann hört man das halt auch nochmal. Ne? Jetzt auch nochmal, dass dein Sohn hört man jetzt nochmal anders. Oder ich höre ihn anders als am Anfang, als ich noch nicht wusste, worauf ich achten musste. Aber so grundsätzlich würde man, also würdest du sagen, dass diese Ergebnisse der Studien, dass man weiß, was Babys für Laute machen, dass sie im Prinzip sprechen, also Laut ist ja eine erste Vorform von Sprache, dass sie viel intelligenter sind und klüger, als wir gedacht haben?
Nein, da kann man von Intellekt nicht sprechen, denn ein Kind ist ja erstmal ein instinktebasiertes Wesen. Das heißt, also da finde ich, damals das Buch Artgerecht habe ich in der Schwangerschaft gelesen, da geht es ja um das Steinzeitbaby und das sollten wir uns eigentlich auch immer wieder bewusst machen. Wir leben in einer technischen, hochmodernen Welt, das heißt, wir haben die Möglichkeit, theoretisch unser Baby auf eine Angel Care Matte, so heißen diese Überwachungsmatten, und können per Babyfon, per Videoübertragung im Wohnzimmer sitzen, Fernseh gucken und das Kind liegt für uns sicher in seinem Zimmer.
Finde das Baby aber überhaupt nicht cool.
Genau, weil das Kind weiß doch nicht, in was für einer industrialisierten Welt wir leben und das Kind erfährt Sicherheit nur über körperliche Nähe, über Bindung, über Geruch, über Bonding, also das auf der nackten Haut das Baby haben. Und das ist essentiell für ein Kind. Das heißt, ein Kind und auch die Kommunikation der Säuglinge hat nichts mit Bewusstsein zu tun, sondern es sind reflexbasierte Laute, die das Überleben des Kindes im Grunde sichern. Mhm. Und das ist etwas, was auch ganz spannend ist in der Forschung, gerade jetzt beim Nählaut. Ich habe angefangen, im fünften Monat mich ausbilden zu lassen und habe ab dann die Kurse gegeben und natürlich unglaublich viel den Laut immer wieder gehört. Und der Körper der Mütter, und das gab in den Studien auch die Erkenntnis, tatsächlich der Milchspendereflex reagiert auf den Laut, ohne dass die Mutter weiß, dass dieser Laut Hunger bedeutet.
Hat der Körper reagiert.
Das heißt also, sowohl Mütter, die das Wissen hatten, dass Hunger bedeutet, haben da positiv drauf reagiert, als auch die, die es gar nicht wussten. Das heißt, unser Körper ist viel schlauer. Also wenn du von Intellekt und Wissen sprichst, unser Körper ist das, genauso wie unsere Kinder, das, was schlau ist.
Aber dann könnte man ja auch zum Beispiel dieses Näh nutzen oder wenn man es aufnimmt, auch wenn man irgendwie, wenn man möchte, dass die Milch kommt oder so.
Genau. Ne?
Also einfach sich vorbereitet zum Beispiel schon oder sowas. Meine Güte, das hätte mir geholfen, auch bei einigen Situationen.
Ja, die Milchbildung wäre tatsächlich, also das Oxytocin, was wir auch ausschütten dadurch und was für den Milchspendereflex ja mit verantwortlich ist. Das heißt, diese Reize, das Saugen an der Brustwarze, das sind alles Sachen, die uns physisch dazu bereit machen, Milch zu spenden. So, und der Nählaut ist ein Teil davon. Und tatsächlich ist es so, und das empfehle ich auch Müttern, die zum Beispiel abpumpen müssen. Bei mir hat das unglaublich schlecht funktioniert. Also ich habe nicht auf ein kaltes Plastikdingen reagiert, was an meiner Brust lag. Ich brauchte mein Kind.
Ja.
Und da empfehle ich zum Beispiel, wer das unterstützen möchte, nimmt den eigenen Nählaut des Kindes auf, spielt ihn ab und der des eigenen Kindes ist auch noch intensiver für die Mutter als von anderen.
Ja.
Selbst die von anderen, kann ich nur sagen, ich habe in der Stillzeit nur mit Stilleinlagen die Kursen geben können, weil ich so viel selber auch dann in der Zeit produziert habe. Das heißt also, wer zum Beispiel abpumpen möchte oder muss, spielt sich den Laut vor, denkt an sein Kind und hat vielleicht auch noch ein bisschen den Geruch. Also es geht über viele Reize und das fördert das zusätzlich.
Krass, wie klug, wie interessant.
Ganz, ganz toll.
Haben wir noch Zeit für einen anderen Ton vielleicht? Können wir noch einen anderen hören oder kannst du einen erklären?
Also ich kann auf jeden Fall mal eben kurz sagen, welche fünf Laute es sind, die wissenschaftlich belegt sind und die wir hören. Und zwar ist das einmal ein Hunger, hatten wir jetzt gerade den Nählaut, dann gibt es das Bauchweh. Und das Bauchweh ist das, wo wir tatsächlich so in dem akustischen Bereich sind, was wir kennen vom Schmerz, vom Schreien. Und das ist also ein gepresster, R-lastiger Laut. Also ich merke es mir immer und sage es den Eltern immer, merkt euch, das Kind hat Luft im Bauch. Das englische Wort für Luft ist R. Also So, und dieser Laut ist natürlich nicht so einfach zu befriedigen, weil es ein Schmerz ist. Es ist also ein nicht so leicht zu befriedigendes Bedürfnis, in Anführungsstrichen. Ja. Hier geht es um Schmerzlinderung und da muss ich natürlich ein bisschen dran arbeiten. Aber wir haben auch bei den Lauten etwas, was das Bauchweh reduzieren kann. Und das ist ein kurzer, spitzer Laut, serienmäßig so und der steht fürs Bäuerchen. Das heißt, wenn Luft im oberen Bereich ist, dann macht das Kind einen Laut, der heißt Und dieser Laut heißt, da muss Luft raus. Und wir kennen das von den Babys, die können in rülpsen wie ein gestandener 2-Meter-Mann. Es gibt aber auch Kinder, die machen ein ganz unauffälliges, ohne dass wir es mitbekommen. Mhm. Und gerade nach dem Stillen denkt man oft, ja, ein Bäuerchen und dann ist gut. Mhm. Aber ganz häufig ist das, dass die viel mehr Luft noch rauslassen müssen. Und wenn ich das höre, den laut kenne, dann weiß ich, okay, ich muss mal kurz eine Pause machen. Mein Kind muss eben die Luft rauslassen. Dann kommt die Milch nämlich auch nicht mit dem nächsten Luft rauslassen, sondern mit dem nächsten Bäuerchen wieder raus. Und sie wird nicht runtergedrückt. Das heißt, der Luftschmerz, also der Druckschmerz, ist auch entsprechend nicht da. Und ein ganz tolles Beispiel habe ich in meinen Kursen immer für den nächsten Laut. Also was machen wir, wenn ein Baby Bäuerchen machen muss?
Ja, auf die Schulter ein bisschen klopfen, ne? Also oder auch
hochhalten vor allem, damit die Luft raus kann. Also wenn du aufstoßen musst, legst du dich ja auch nicht hin, sondern setzt dich eher gerade hin. Und genauso ist es bei den Babys auch. Und wir klopfen leicht auf den Rücken. Mhm. Und ich habe ein tolles Beispielvideo, wo dem Kind auf den Rücken geklopft wird. Und das Kind macht aber nicht für das Bäuerchen, sondern das Kind macht Also ein gehechelter Laut. Und der kommt über den Hautreflex und steht fürs Unwohlsein. Das heißt, dieses Kind sagt ganz klar, aua, das ist mir unangenehm, was du da gerade machst, mir auf den Rücken zu hauen. Ich muss gar kein Bäuerchen machen, sondern es sagt tatsächlich, also es kommuniziert, ohne es wirklich zu wissen. Also es ist keine aktive Kommunikation, sondern dadurch, dass es eben auf den Rücken geklopft wird, sagt es ein gehechelter Laut und sagt nicht Bäuerchen. Ja, das war schon der vierte Laut und dann hätte ich noch im Angebot das, was in den Kursen immer erstaunlich ist, also wenn ich das Wissen vermittle und den Laut mehrfach vorspiele, steckt es an und das ist auf dem Genreflex basierend das Au und das ist das Zeichen, dass das Kind müde ist. Und das kommt häufig vor den ersten Anzeichen der Müdigkeit, nämlich wenn sich die Kinder in den Haaren ziehen, an den Ohren, das macht jedes Kind anders, aber das heißt, wenn dieses Müdigkeitszeichen kommt, was wir körperlich sehen können. Vorher kommt schon der Au-Laut. Und der klingt so niedlich, dass man gar nicht glaubt, Au, so, ne, das sagt man immer auch wie süß. Aber wenn ich den erkenne und weiß, dann ist das Kind eigentlich schon in der richtigen, ne, Müdigkeit, dass ich es dann ganz schnell auch zum Schlafen bekomme. Und das ist natürlich auch toll. Ja, und das steckt tatsächlich an. Man sagt ja auch, gerne steckt an. Und wenn ich den laut vorspiele, ist es auch so, dass dann, wir sitzen ja meistens in einer gemütlichen Runde, gerade wenn es die Elternkurse sind, dann auch oft so auf dem Boden im Kreis. Und dann ist es so, dass dann alle erstmal müde werden und ich meistens eine kleine Pause mache. Und der Au-Laut ist natürlich ganz toll, weil wir kennen das, wenn die Kinder Eltern sind, nach müde kommt doof. Ja. Und auch bei Säuglingen und Neugeborenen ist es so, dass wenn die überreizt sind und der Punkt der Müdigkeit überschritten ist.
Kriegst du den nicht mehr reguliert.
Dann geht es eben in die falsche Richtung. Und deshalb ist der Au-Laut, finde ich, auch für die Schlafqualität auch und für die Entspannung der Eltern ganz wichtig. Wenn man den kennt,
total,
hat man selber auch einen besseren Schlaf.
Jetzt bin ich aber noch neugierig. Der sechste Laut, wozwischen schwankt es denn? Was könnte er denn bedeuten?
Nee, das steht schon fest. Das ist Gen und das ist der Zahnungslaut. Und der ist aber tatsächlich, da haben wir, also das wird gerade gesammelt, tatsächlich dieses Wissen und die Informationen, das ist der sechste Laut. Der kommt natürlich dann erst auch später, aber das ist der Laut dann fürs Zahnen, der entdeckt wurde noch. Ja.
Ich finde es super faszinierend. Ich höre jetzt gerade wirklich zum ersten Mal darüber und wie wichtig es gewesen wäre, bei mir, bei jeder, das zu wissen halt, ne? Und wie man sich anders darauf vorbereiten kann. Und es ist essentiell wichtig eigentlich. Und es würde einem so viel ausprobieren und Rätseln und so ersparen. Natürlich, die Situationen sind nicht immer so ideal, dass man es immer weiß. Aber es würde doch schon unglaublich viel helfen.
Ja, absolut. Und es ist so einfach. Also, das Schöne ist, es nimmt einem dieses Wissen nimmt einem nichts. Das heißt also, das, was wir sowieso als Eltern lernen an Intuition und allem, nimmt mir das Wissen nicht weg. Aber ich habe hier eine Möglichkeit, von Anfang an das, was ich mir sonst hart erarbeiten muss oder ne, über den Zeit des die Zeit des Kennenlernens erst lerne, habe ich hier die Möglichkeit, das schon von Anfang an zu wissen. Und das am besten natürlich schon in der Schwangerschaft. Und ganz wichtig finde ich auch, das haben wir noch gar nicht besprochen, ich klicke mich mal einmal kurz durch. Ganz wichtig ist auch, dass für die Väter Weil die Väter haben ja nun mal, also wir als Mütter haben die Bindung schon von Anfang an, das Kind wächst in uns heran, wir verbringen die meiste Zeit mit dem Kind, wir sind immer da, gerade wenn wir stillen natürlich, sind wir auch immer körperlich in der Nähe, das heißt, wir lernen die Bedürfnisse auch besser kennen.
Ja.
Die Väter haben oft weniger Zeit mit dem Kind und haben nicht dieses in sich aufwachsen, denen fehlt dieser Part. Und oft ist es so, dass die Väter sich auch scheuen davor, sobald das Kind irgendwie anfängt zu weinen, dann schnell zu Mama. Und da habe ich ein schönes Beispiel aus meinen Kursen. Ich habe oft auch Säuglinge, heute Abend kommt auch ein Elternpaar mit 4 Wochen altem Baby. Und ja, die erzählten halt eben, die Mutter hat so ein Schlafdefizit, was ja auch normal ist irgendwo. Deshalb ist es ja toll, wenn man viel Unterstützung hat.
Voll.
Wir brauchen ein Dorf, ein Kind vernünftig willkommen zu heißen und auch selber dabei sich zu wahren. Und ja, die Mama hat dann Schlafdefizit und hat den Papa gebeten, kannst du nicht mal 2 Stunden wenigstens, dass ich mal richtig
Lass
einmal schlafen
Zeit
kann.
Lass dir Zeit beim Zuhause, mit dem Zuhause nach Hause kommen.
Und tatsächlich war es aber wirklich immer schon nach 1/4 Stunde, 20 Minuten, dass der Papa irgendwann gesagt hat, so nee, jetzt weint das Baby und ich muss schnell ihr das wieder zurückbringen. Mhm. Und das heißt, mit Schlaf war nichts, weil der Vater immer sofort, ja, die hat bestimmt Hunger und ich bringe sie dir schnell wieder. Und nach dem Kurs tatsächlich hat er sich so sicher gefühlt, weil er, also es hat natürlich eine Weile gedauert, bis er die Laute auch identifizieren konnte bei seiner Tochter. Und die gaben dann die Rückmeldung, dass sie dann, als sie das erste Mal 2 Stunden durchgeschlafen hat, weil der Papa erst erkannt hat, okay, sie ist müde, die will einfach schlafen. Ich bringe sie in einer guten Position. Also da gebe ich natürlich viele Tipps und Tricks, wie man dann entsprechend die Bedürfnisse auch befriedigt. Und er konnte, bis dann der Hunger laut kam, sich selber um die Bedürfnisse kümmern, weil er verstanden hat, was das Kind braucht und was es hat. Und erst beim Hungerlaut ist er dann zur Mama gegangen und hat gesagt, so, jetzt brauchen wir die Brust und du musst stillen. Aber bis dahin waren es 2 Stunden und das war für den ein Riesenerfolgserlebnis.
Oh Gott, das kann ich mir vorstellen.
Unglaublicher Luxus.
Definitiv. Oh, und auch für die Beziehung auch, dass man weiß, ich kann mich jetzt auf den verlassen, der versteht, was gebraucht ist. Der gibt nicht zu schnell auf, er weiß ganz genau. Da kann sie auch in dieser Zeit wirklich entspannen. Super Geschichte.
Genau.
Mega.
Ganz toll. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, also in den Studien hat es ergeben, es hätte einen positiven Einfluss auf die Partnerschaft. Und da sage ich immer, nicht nur auf die Partner, sondern auch auf die Papaschaft, weil man sich als Vater auch viel fähiger fühlt und besser Einfluss nehmen kann. Und sowohl die Bindung zum Kind, dadurch, dass ich einfach einen stressfreieren Umgang, eine bessere Kommunikation habe, verstärkt sich die Bindung zum Kind natürlich der Eltern, aber auch eben die Partnerschaft, also die Bindung untereinander ist entspannter und es fördert auch das partnerschaftliche Beisammensein. Ne? Also es ist einfach ein toller tolle Möglichkeit, stressfrei zu sein. Und zu dem Punkt, dass wir generell diese Nähe auch zu unserem Kind haben und das möglichst entspannt, finde ich ganz wichtig. Und auch dieses, wir haben technisch tolle Möglichkeiten, aber das, was wir machen müssen als Eltern, um unserem Kind die besten Möglichkeiten zu geben, die beste Sicherheit, die beste Bindung, die Bedürfnisbefriedigung, alles ist das, dass wir unser Kind respektieren. Und da habe ich auch noch ein Zitat mitgebracht, was ich ganz toll finde und was wir uns als Eltern gerne bewusst machen dürfen. Es ist nicht schlimm, wenn ein Kind weint. Schlimm ist nur, wenn sein Weinen nicht beantwortet wird. Wenn du die Hilferufe eines Babys ignorierst, lehrst du ihm keine Unabhängigkeit. Was du ihm lehrst, ist, dass kein anderer Mensch auf seine Bedürfnisse Rücksicht nehmen wird. Mhm. Und das ist ganz spannend, dass du vorhin diese Frage stelltest, ist das Intellekt oder ist das gelernt oder irgendwas? Nein, es ist instinktbasiert. Die Laute, alles, was ein Kind hat, sind Instinkte, sind Bedürfnisse. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich ein Kind versuche zu konditionieren, es gab ja früher ganz schreckliche Techniken, wie jedes Kind kann schlafen lernen und sowas oder diese Maßnahmen, dass man zum Beispiel ein Kind schreien lässt und es glaubt damit zu erziehen, gerade ein Neugeborenes auch, was man einfach nicht erziehen kann.
Ja.
Und das ist genau, was dieses Zitat aussagt. Ich kann einem Kind nicht beibringen, deine Bedürfnisse sind nicht wichtig, sondern ich kann ihm nur beibringen, ich ignoriere deine Bedürfnisse und du bist mir egal. Und das, was ich damit breche, ist nicht, ist sein ja, ich breche damit das Kind und seine Instinkte, es gibt auf.
Aber ich breche auch mein Band zwischen mir und meinem Kind.
Genau.
Ne?
Und es tut ja dem, also das ist ja für eine Herausforderung gewesen in der Zeit. Diese Mütter, die dann versucht haben, ja, ich lasse es jetzt so und so lange stillen und ich muss das aushalten. Das ist wieder der Natur tatsächlich.
Total.
Und fürs Kind, es gibt Kinder, die dann aufhören zu schreien, aber sie hören nicht auf, weil sie gelernt haben, okay, wenn ich ruhig bin, dann kommt schneller jemand, sondern weil sie aufgeben. Und das ist genau das, was wir uns bewusst machen dürfen, dass das Weinen und Schreien nicht gegen uns ist und dass wir das dem Kind nicht abgewöhnen können, dadurch, dass wir es schreien lassen, sondern dass wir es ihm dadurch abgewöhnen können oder reduzieren können, indem wir einfach seine Bedürfnisse erfüllen. Und das ist das, was mein Kind an Sicherheit braucht von mir, dass ich als Eltern meinem Kind die Bedürfnisse erfülle und sein Leben sicher.
Total. Ich weiß noch, erinnere mich noch so an Situationen, wo ältere Mütter, Frauen mir Tipps gegeben haben oder mich bewertet haben zu Situationen. Mensch, du nimmst das ja, das musst du ja nur einmal machen so quasi und dann nimmst du es ja schon wieder auf. Das ist ja viel zu viel oder leg es doch nur hin. Ich kenne diese Tipps von damals auch und also Tipps in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen. Und der hat mir nur so später dann gedacht, mein Gott, ne, ihr habt es nicht anders gekonnt oder ihr habt es so gemacht bei euren Kindern. Aber das ist, man kann so schnell, gerade bei, wenn man frisch gebackene Mutter ist oder auch noch unter diesem hormonellen Sonderstatus ist, man kann so schnell mit solchen Sätzen schlechtes Gewissen, schlechte Gefühle hervorrufen, Schuldgefühle. Und letztendlich ist es Blödsinn. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Es ist auf mehreren Ebenen klar. Und trotzdem wird es immer wieder noch, Bücher in diesem Kontext gibt es ja immer noch, die immer noch auch ganz viel gekauft werden etc. Klar, es kommt daher, weil Eltern und Mütter überfordert sind, weil sie schlafen wollen, weil sie Ruhe haben wollen. Aber viel besser wäre es doch, wenn man sagt, guck mal, es hat wieder Neck gemacht zum Beispiel, ja, es hatte Hunger oder was war das? Au, für müde, so. Und dann weiß man, was zu tun ist. Das ist doch ein viel wertvolleres Wissen und ein viel schöneres Training, um gemeinsam den Weg dann zu gehen, bis die ersten Worte kommen. Einfach auch, ne? Mega. Mhm. Ich finde es so toll und ich bin so froh, dass ich jetzt schon mal so einen kleinen Einblick, dass wir jetzt so einen kleinen Einblick bekommen haben. Maike, und vielen, vielen Dank, dass du uns dazu was gesagt hast. Dich kann man buchen quasi, du gibst Kurse.
Genau.
Gibst du auch Online-Kurse?
Ja, ja? Die Möglichkeit besteht auch. Also wer jetzt überregional, also ich komme in dem Fall aus Unna, bin also eher NRW-weit unterwegs, über danstenbabysprache.com findet man auch Kursleiterinnen vielleicht in der eigenen Region. Das heißt, Präsenzkurse gibt es auch, die angeboten werden. Wir haben auch einen allgemein online verfügbaren Kurs. Und ich gebe auch gerne, vor allem für Fachleute, finde ich es ganz wichtig, dass dieses Wissen einfach auch.
Ja.
Und das ist tatsächlich, also ich war jetzt vor 2 Wochen war hier in Unna eine Veranstaltung zum Thema Bindung, Bildung, Sprache. Und 80% ungefähr der Fachleute, egal ob es Kinderärzte, Krankenschwestern, Hebammen sind, kennen dieses Wissen nicht. Und deshalb ist es mir auch ganz wichtig, dass in die Fachleute dieses Wissen bekannt gemacht wird. Und ja, da bin ich zu allen Kursen, Teilnahmen bereit und freue mich da immer, wenn ich eingeladen werde, da das Wissen weitergeben zu dürfen. Und so wie heute Abend hier ist zum Beispiel im Familienforum, sind dann auch Präsenzkurse.
Ja. Die Infos zu dir schreiben wir auf jeden Fall auch in die Shownotes rein, damit ihr Maike finden könnt, wenn ihr wollt. Und ich sag dir erstmal vielen Dank, das war mega interessant, das war erleuchtend, das war echt, so ein bisschen traurig bin ich, dass ich es zu spät weiß quasi, aber jetzt für mich, vielleicht für meine Enkelkinder irgendwann mal wichtig oder für einfach andere Freundinnen, die dann nochmal Babys bekommen. Ich finde es mega und so schön, auch was für ein schöner Zufall, dass die Mutter dieses absolute Gehör hatte und dass das alles zusammenkam, dann passte alles und jetzt wissen wir es halt so, ne? Ganz toll. Vielen Dank, dass du darüber aufklärst, lehrst, Menschen schlauer machst, dass einfach das bessere Verhältnis mit den Kindern schon ganz, ganz früh passiert.
Ja.
Ganz lieben Dank.
Danke dir, dass ich dieses Wissen auch auf deinem Mama-La-Pa-Podcast teilen darf.
Eine totale Bereicherung. Ich freue mich sehr und wir hatten heute was Schönes zu hören. Heute war doch so ein bisschen Hörspiel, würde ich sagen, oder? Euch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es gerne weiter. Empfehlt uns weiter. Lasst gerne ein paar Sternchen da oder einen netten Kommentar. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich. Meldet euch gerne. Und genießt erstmal diesen Tag oder diesen Abend und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, vor allem ihr Mamas, seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.